Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin. Ich bin der Daniel und ich habe heute, ich bin fast versucht zu sagen, ganz hohen wissenschaftlichen Besuch zu Gast, und zwar die Frau Professor Dr. Angela Schwarz. Guten Morgen, Frau Schwarz.
Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Raumer.
Es geht heute in einer Brunch-Folge so ein bisschen um das Thema Wissenschaft, Wissensvermittlung durch Games, Historisches in Games, wie wird Historie in Games dargestellt? Und da hat man mir Sie als ausgesprochene Expertin ans Herz gelegt. Sie sind nämlich Professorin für neuere und neueste Geschichte an der Universität Siegen. Und da fragt man sich natürlich, Geschichte, neuere und neueste Geschichte, was hat denn das mit Games zu tun? Im ersten Moment tatsächlich gar nicht so viel, aber da kommen wir jetzt gleich mal dazu, weil wenn man nämlich in die Liste ihrer Publikationen blickt, dann darf ich da mal kurz draus vorlesen. Da sind so Sachen drin wie: Wollten Sie auch schon immer einmal pestverseuchte Kühe auf Ihre Gegner werfen? Eine fachwissenschaftliche Annäherung an Geschichte im Computerspiel. Oder wie der Geheimagent seiner Majestät auf der Titanic den Ausbruch des Ersten Weltkriegs vereitelte. Kontrafaktische Gedankenexperimente im Computerspiel. Oder Erzählen vom Ersten Weltkrieg erinnern im Computerspiel narrative Elemente in Valiant Hearts. Und so weiter und so fort. Also ich könnte da jetzt eine ganze Reihe von Publikationen festmachen, an denen man schon ablesen kann, dass offenbar diese Historie in Games ein bisschen so ihres wissenschaftliches Forschungssteckenpferd ist, richtig?
Das ist richtig, ja. Also man kann es wirklich so nennen, Steckenpferd. Das Schöne, wenn man erstmal auf der Professur sitzt, ist, dass man die Themen nun wirklich nicht mehr nach irgendwelchen strategischen Überlegungen auswählen muss. Davon abgesehen habe ich mir eigentlich immer die Themen ausgewählt nach meinen Interessen. Auf dieses Thema bin ich schon sehr früh gekommen, also sehr früh, was meine Disziplin angeht, so um das Jahr 2000 herum, aus einem privaten, persönlichen Interesse heraus, und seitdem bin ich dabei geblieben. Also intensiviert dann seit dieser Tagung, die Sie mit dem Buchtitel vorhin zitiert haben, wollten Sie immer schon einmal pestverseuchte Kühe auf Ihre Gegner werfen. Das ist eigentlich ein Zitat von einem der Spieleentwickler, der das für sein Strategiespiel mal mit aufgenommen hat, also diese Frage, und als Werbegag eigentlich. Und das war so schön treffend, dass ich gedacht habe, das nehme ich auch als Buchtitel.
Ein catchy Titel, wie man so schön neuhochdeutsch sagt, der natürlich sofort neugierig macht, was da drin steht. Weil, wie gesagt, wer wollte schon nicht mal pestverseuchte Kühe auf Gegner werfen? Aber sehe ich das richtig, dass Sie in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, normale Professorin für Geschichte sind? Das heißt, Sie betrachten nicht nur Games, sondern beschäftigen sich auch mit anderen Aspekten, die irgendwie Historie sind.
Ja, ich bin also ganz normal. Obwohl man darüber jetzt diskutieren könnte, wenn man so die traditionelle Geschichtswissenschaft sich anschaut, da gilt das Thema Geschichte im Computerspiel oder selbst in populären Medien immer noch als exotisch und, wie gesagt, die digitalen Spiele als besonders exotisch. Deswegen gibt es auch noch nicht so viele Kolleginnen und Kollegen, die sich damit befassen. Aber da kommt auch schon gleich das Interesse her für mich. Was die anderen Themen angeht, die sind halt bunt gemischt. Ich bin neugierig auf vieles. Ich habe angefangen mit deutsch-britischen Beziehungen, dann mit der Popularisierung von Naturwissenschaften. Das sind meine beiden großen Qualifikationsschriften. Mich interessiert Stadtgeschichte, Mediengeschichte. Ich habe was über Fotografie im amerikanischen Bürgerkrieg zum Beispiel gemacht. Ich beschäftige mich mit Regionalgeschichte, sei es Strukturwandel im Ruhrgebiet, wo ich herkomme, oder auch Identität und in Anführungszeichen Heimatgefühl in Südwestfalen, wo ich eben jetzt tätig bin. Und ich könnte noch eine ganze Reihe anderer Themen aufzählen. Also ganz klassische Themen wie eben Außenpolitik, internationale Beziehungen in der Geschichte, aber eben auch, ne, dann wieder etwas mehr so in das Kulturgeschichtliche, wie Medien statt Wahrnehmungen, Einschätzungen. All das gehört so zu meinen Themenfeldern.
Und jetzt haben Sie ja selber auch schon gesagt, dass Sie sehr ausgeprägtes Interesse eben auch an Games haben. Kommt das daher, dass Sie auch selber gerne spielen, oder woraus ist das historisch, wenn ich es mal so nennen darf, erwachsen, dieses Interesse?
Naja, man kann im Grunde zwei Ursprünge ausmachen. Der eine kommt genau daher, wobei ich ursprünglich gar nicht so viel gespielt habe, sondern meinen Brüdern über die Schulter geschaut habe und dann auf diese Spiele mit Geschichte aufmerksam wurde. Und das andere ist halt aus meinem wissenschaftlichen Werdegang zu erklären, der halt an der Universität Duisburg bei einem Professor seinen Lauf genommen hat, der sich für, damals hieß das noch, Geschichte in der Öffentlichkeit interessiert, hat zum Beispiel auch ein Buch über Geschichte in der Werbung verfasst, sehr ungewöhnlich in den 80er Jahren noch ein Pionier auf dem Gebiet. Und von da an war ich eigentlich schon sensibilisiert. Wie gehen eigentlich Menschen jenseits des universitären Bereichs mit Geschichte um? Und dann fielen mir halt sozusagen die Geschichtselemente in den Games fast in den Shows sozusagen zu Hause. Ne?
Ja. Also gewissermaßen immer auch natürlich das Spannendste an der Wissenschaft ist natürlich auch immer die praktische Anwendung seines Forschungsgebiets. Und wenn man sich natürlich gut mit Geschichte auskennt, dann ist es natürlich sehr interessant, dieses Geschichtswissen auch anzuwenden. Wie wird das eben in Populärmedien im weitesten Sinne, weil Games sind ja nun mal Popkultur auch angewandt. Was mich jetzt noch interessiert, das muss ich nämlich für meinen Podcast-Kollegen, den Manu, fragen. Der ist nämlich großer Brettspiel-Fan und vielleicht mögen Sie mich korrigieren, aber ich habe immer das Gefühl, dass in Videospielen historische Settings gar nicht so ausgeprägt sind. Da ist eher wahrscheinlich so die Fantasy, die ja vielleicht ein Subgenre des Historischen ist, weil da schon viel mittelalterliche Aspekte reinkommen. Aber natürlich gibt's halt auch Magie und Drachen und so, die jetzt historisch eher weniger gut belegt sind. Aber ich habe das Gefühl, im Brettspielsegment, da hat man ganz viel historische, insbesondere so mittelalterliche Themen, aber halt auch die klassischen Sachen, die man dann irgendwie von den Wikingern kennt oder sowas. Also ist das auch ein Aspekt, der Sie in Ihrer Arbeit dann beschäftigt?
Also ich habe da wirklich gar keinen Hintergrund, oder also außer Monopoly vielleicht und Scrabble, was die Brettspiele angeht. Aber natürlich gibt es da eine ganz enge Verbindung. Wenn Sie an Risiko denken, das ist dann in Strategiespiele auf dem Computer übergegangen. Und natürlich gibt es da ganz viele andere Beispiele, die man noch nennen könnte. Die Ideen für die Spiele haben sich die Entwickler ja nicht immer neu ausgedacht, sondern die sind auch aus etwa dieser Brettspiele Welt genommen worden oder eben auch aus Spielfilmen oder aus dem, was man so liest oder sonst in der öffentlichen Wahrnehmung mitnimmt. Also vieles ist ja auch gegenwartsbezogen. Wie die Anteile jetzt aussehen, das ist natürlich schwer zu sagen. Also wie viel von dem, was pro Jahr an Spielen, sagen wir seit Anfang der 80er Jahre, seit es Spiele mit historischen Settings gibt, wie viel davon nun wirklich auch historisch verortet ist, kann man einfach nicht quantifizieren. Ich habe das mal versucht zu erfassen, was es an solchen Spielen mit historischen Settings gibt. Komme da auf irgendwas so zwischen 2200, 2300 so bis heute. Aber wie viel es insgesamt gibt, das weiß ich einfach nicht. Und das gibt's ja auch anders als bei Büchern, gibt's ja jetzt keinen Gesamtkatalog. Ne? Das wird ja alles noch jetzt wirklich aufgebaut, wo man erkennt, dass das ein Medium ist, das nicht nur bleibt, sondern auch eine zentrale Bedeutung in unsere Gesellschaft einnimmt. Ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben. Das Bundesministerium stellt jetzt sogar Gelder zur Verfügung, dass da eine Sammlung entsteht von digitalen Spielen.
Und das ist ja gerade für Sie als Wissenschaftlerin natürlich ein Traum, weil für Sie ist natürlich Recherche quasi so das tägliche Handwerk. Man muss mit Büchern umgehen, man muss in Bibliotheken irgendwie wälzen, Quellen suchen, Fachartikel suchen. Und wenn man da natürlich dann eine Bibliothek im weitesten Sinne hat, eine Gamesothek mehr oder weniger, die dann halt auch eben Games vorrätig hat, wenn man dort Recherche betreiben will, das ist natürlich dann eben auch was sehr hilfreich ist für Wissenschaftler wie Sie, weil wir haben das auch in diesem Podcast in einer älteren Folge auch schon mal erwähnt und besprochen, dass wir das für sehr sinnvoll halten, einfach auch um Wissenschaft und Forschung zu ermöglichen, aber auch um das ganze Erbe von Games für die Nachwelt festzuhalten, um da dann auch eben zu sehen, wo ist die Historie von Games, wo kommen sie her und auf was beziehen sich dann andere Games wieder zurück. Also haben wir auch sehr lobend erwähnt hier an der Stelle.
Ganz genau, finde ich gut.
So, jetzt ist natürlich für mich die Frage, was betrachten Sie denn da genau in Games? Also sehen Sie das mehr oder weniger so als Sekundärliteratur, dass Sie halt einfach prüfen, wie wird Historie, wie werden historische Epochen dargestellt in Games? Also korrekt oder welche Probleme gibt's auch mit der historischen Darstellung in Games? Oder betrachten Sie es eher aus der Warte der Wissensvermittlung? Also eignen sich Spiele, um Wissen über Historie zu transportieren? Also welche Bereiche decken Sie denn da eigentlich ab?
Weder noch, müsste ich eigentlich sagen. Das ist so ein bisschen normativ gedacht gewesen. Ich halte mich weder für den Papst der historischen Korrektheit, das ist sowieso der falsche Ansatz bei den Spielen, noch habe ich einen zentralen didaktischen Impetus und sage, ja, die Spiele müssen jetzt auch Wissen vermitteln. Ne? Die werden manchmal so beworben, ja. Ja, das ist authentisch und alles ist überprüft und wir wollen auch Wissen damit vermitteln, ganz besonders deutlich jetzt ja bei dem Entdeckermodus von Assassin's Creed Origins zu sehen. Aber in beiden Fällen ist das gar nicht, beides ist gar nicht mein Sujet, weil dann wäre man in der Regel auch ganz schnell fertig. Ja, ist das korrekt? Gucken sich die früheren Spiele an oder das Gros der Spiele? Nein, das ist so stark verkürzt, dass es oft verzerrt ist. Da würde ich sagen, hat man schon im Grunde so den klassischen historischen, geschichtswissenschaftlichen Zugang gewählt und kommt zu dem Punkt, dass man sagt, ja, damit muss man sich ja nicht beschäftigen. Das ist ja alles nicht korrekt. Das ist auch lange Zeit die vorherrschende Haltung in meiner Disziplin gewesen, in meinem Fach. Und deshalb bin ich halt da auch noch relativ allein auf weiter Flur. In der Intensität und Dauer der Beschäftigung auf jeden Fall, was den deutschsprachigen Raum angeht. Ich kenne auch übrigens für den Angelsächsischen da keine Parallele. So, was untersuche ich denn eigentlich? Mich interessiert ganz wesentlich, was da passiert. Was wird da gemacht? Was wird mit Inhalten, die man sich auswählen kann und dann ja auch nochmal danach auswählt, wie das in eine Erzählung, wie in ein Game Design, in die Produktionsbedingungen von einem Spiel allgemein passt, was kommt da am Ende bei raus? Heißt, ich beschäftige mich eigentlich nicht mit der Rezipientenseite aus verschiedenen Gründen. Als ich damit angefangen habe, war das Medium Computerspiel ja noch sehr wenig erforscht, was das angeht. Also bis jetzt ist da eigentlich immer noch ein weites Feld an möglichen Themen, die man untersuchen kann. Das Zweite, warum nicht die Rezipientenseite, das ist wahnsinnig schwierig. Es gibt bis heute keine empirische Untersuchung darüber, wie die Geschichte, die in den Spielen vermittelt wird, bei den Spielerinnen und Spielern ankommt. Das würde ich gerne mal machen, aber das setzt voraus, dass man das Untersuchungsdesign sehr groß ansetzt. Es muss ja eine repräsentative Untersuchung sein. Ne? Einzelne Äußerungen hätte ich, aber damit kann man ja nicht untermauern, das, was passiert. So, die Grundannahme bei mir ist, es passiert etwas tatsächlich. Also die Tatsache, dass man da etwas sieht, das wie Geschichte daherkommt, ist aber immer eine Inszenierung von Geschichte, löst etwas bei denen, die sich damit beschäftigen, aus. Man beschäftigt sich ja anders als mit einem Spielfilm, mit einem Game, ne, weil man das in der Regel länger spielt, weil man das interaktiv spielt. Und dadurch ja ganz andere kognitive, auch emotionale Prozesse ausgelöst werden können. Manchmal bleibt nur ein Wort hängen, manchmal bleibt ein Bild hängen, manchmal bleibt gleich eine ganze Vorstellung von Geschichte hängen, wie etwa, wenn Sie sich vorstellen, dass von den historischen Settings, den Spielen mit historischen Settings, die ich seit Anfang der 80er erfasst habe, ein Viertel davon nur den Zweiten Weltkrieg behandeln, könnten Sie auf die Idee kommen, naja, Geschichte ist Krieg. Strategiespiele vermitteln ja auch den Eindruck. Ne? Das ist ja ein ganz starkes Element unter diesen Spielen. Das wäre so ein Geschichtsbild. Ne? Geschichte ist eigentlich, ja, gibt es noch ein bisschen Wirtschaftsstrukturen, aber das braucht man eigentlich nur für seine Einheiten. Und im Wesentlichen ist es aber Krieg. Das ist das, was Sie vermitteln könnten. Ob sie es tun, wie gesagt, ne, ist noch nie wirklich untersucht worden. Aber das war so der Anreiz für mich, mal zu gucken, was machen die denn eigentlich mit Geschichte? Und so bin ich dazu gekommen.
Meine Frage, weil Sie gesagt haben, es wäre sehr interessant, mal zu überprüfen, wie das ankommt. Und ankommen meinen Sie natürlich nicht, ob das gut oder schlecht bei den Spielern ankommt, sondern nein, ob die Inhalte, die dort vermittelt werden, irgendwie bei den Spielern ankommen. Also sprich, ob Sie haben jetzt Assassin's Creed Origins angesprochen, wo das antike Ägypten porträtiert wird, ob man dadurch wirklich was lernt aus historischer Sicht. Und es gibt ja auch noch andere Beispiele, Valiant Hearts, was Sie ja auch angesprochen haben oder beziehungsweise in Ihrer Forschungsarbeit betrachtet haben, was den Ersten Weltkrieg betrachtet. Jetzt haben wir gerade ein ganz aktuelles Beispiel mit Kingdom Come Deliverance, was ein mittelalterliches Böhmen porträtiert und sich sogar die historische Korrektheit und den Anspruch, so nah an den Quellen und Überlieferungen zu sein, wie nur irgend möglich, als Werbeversprechen auch auf die Fahne geschrieben hat und bewusst eben auch sagt, alles, was in diesem Spiel stattfindet, hätte so oder so passieren können. Und dann, klar, ist natürlich immer die Frage, ist das wirklich so oder welche Quellen sind überliefert? Also, weil da habe ich gleich eine Anschlussfrage an Sie, die mir jetzt gerade eingefallen ist. Ich habe mal gehört, dass das Problem gerade mit Mittelalter oder eben auch noch weiter vorher immer ist, dass wir natürlich sehr viel über die Adelsklasse, über Herrscher, über Könige, über Fürsten wissen, weil die natürlich auch Geld hatten, ja, Geschichtsschreibung zu betreiben. Die hatten Hofschreiber, Hofautoren und ähnliches. Und man weiß überraschend wenig eigentlich über das Leben der Landbevölkerung. Gerade im Mittelalter, das wird natürlich immer so dargestellt, als ob die Leute da im wahrsten Sinne des Wortes im Dreck und in der Scheiße saßen. Aber dass das eben ein falsches Bild ist und wir erschreckend wenig eben darüber wissen, sondern eigentlich nur so die Quellen der High Society, des Adels überliefert sind und wir deswegen möglicherweise auch ein völlig falsches Bild vom Mittelalter haben. Ist das auch was Sie einerseits natürlich auch in Spielen sehen, aber auch grundsätzlich historisch belegen können oder so teilen, diese Meinung?
Also es waren jetzt ganz viele Punkte, die ich eigentlich aufgreifen müsste. Zunächst mal, das ist vielleicht so ein bisschen der allgemeinen Wahrnehmung geschuldet, was Sie da gesagt haben. Was ist denn bitteschön der Unterschied, ob ein Adliger am Hofe Karls des Großen etwas über Karl den Großen schreibt oder ob ein adliger Grundbesitzer etwas über seine Bauern schreibt? Also zum Beispiel, ich rede jetzt nicht von Texten, so wie wir uns das heute vorstellen, sondern Dokumente, aus denen man zum Beispiel schließen kann, wie zuverlässig die Bauern ihre Arbeit erfüllt haben, also ihre Frondienste. Oder wo halt Strafen greifen mussten, damit sie es tun. Was wiederum auf bestimmte Dinge, Notsituationen, eine Art von Behandlung durch den Grundbesitzer, klimatische oder ökologische Probleme, also dem Bodennetz betreffend und so weiter angehend existiert haben. Also Geschichte ist erstmal sowieso immer. Also die Quellen sind immer eine Interpretation, egal was das Sujet ist. Dann, das ist keine Schriftkultur im Sinne von, dass die unteren Schichten dieser hierarchisch strukturierten Gesellschaft geschrieben hätten. Aber es gibt halt eine Vielzahl unterschiedlicher Quellen, bis hin eben zu Klöstern, Mönchen, die dann vielleicht sogar aus unteren, nicht den ärmsten, aber unteren Schichten der Gesellschaft gekommen waren, im Kloster das Schreiben gelernt haben und dann bestimmte Dinge halt auch mit erfasst haben. Wobei die Klöster für sich auch nochmal ganz viel Informationen erfasst haben. Also wir wissen über die Unterschichten im Mittelalter sehr viel oder überhaupt in der Vormoderne aus Quellen, die man sowieso immer gegen den Strich bürsten muss. Aber das müssen Sie auch, wenn Sie so eine Heiligenvita da lesen oder eine Hagiographie, die also eine Verherrlichung eines Königs zum Beispiel. Das ist immer with a pinch of salt, also mit Vorsicht genießen. Also von daher weiß man ganz viel. Natürlich weniger als heute, stellen sich einfach nur vor, auch ein weinendes Auge dabei. All die Informationen, die heute als WhatsApp-Nachrichten kommuniziert werden, könnten erhalten werden. Aber das sind alles Nachrichten von Menschen in einer Zahl, aus allen Schichten, aus allen Regionen, die in einer Zahl produziert werden, die spätere Historikergenerationen frohlocken lassen würden, wenn sie die noch in die Finger bekämen. Das ist natürlich richtig. Ne? Wir leben in einer völlig anderen Kultur der Selbstdarstellung und der Produktion von Informationen, die der Nachwelt bei Rekonstruktion helfen können. Das andere, was Sie angesprochen haben, ist, das kann man aus den Spielen lernen. Oder lernt man da irgendwas?
Ich weiß, dass Wissenschaftler sich immer extrem schwer damit tun und geradezu sträuben, irgendwie was ohne Belege oder irgendwie Studien oder sowas kundzutun. Das klang ja bei Ihnen auch schon an, dass Sie gesagt haben, es gibt eigentlich keine empirischen Untersuchungen, inwiefern Wissen, was aus Spielen kommt, auch wirklich dann beim Rezipienten ankommt und dass das sicherlich für die Zukunft ein interessantes Forschungsthema wäre, aber es aktuell noch nichts derartiges gibt. Aber ich vermute, Sie werden ja vielleicht trotzdem irgendwie eine Meinung oder eine These dazu haben, ob sich Games irgendwie zur Wissensvermittlung und sei es eben um historische Inhalte, historische Epochen irgendwie zu porträtieren, eignen. Also im Vergleich jetzt zu Büchern, was ja der klassische Weg der Wissensvermittlung ist, aber gibt ja auch Filme oder Museen oder interaktive Installationen oder eben tatsächlich Ruinen, die vielleicht erhalten sind. Das ist ja auch eine Form der Wissensvermittlung. Also wie schätzen Sie da Games im Vergleich zu anderen, ich sage jetzt mal, arrivierten Medien ein, um Wissen über die Geschichte zu vermitteln?
Ja, sie vermitteln natürlich Wissen. Sie vermitteln Faktenwissen, wie ich schon sagte, Vorstellungen und Bilder, inwieweit die nun dem entsprechen, was durch die Forschung abgesichert ist, ist eine, und dann auch konsensuell abgesichert ist, ist eine andere Frage. Aber sie tun es schon seit den Anfängen. Ja, wenn Sie sich vorstellen, was fällt mir ein, Castle-Wolfenstein, das allererste, das sah noch aus wie Pac-Man mit Nazis und die Nazis haben sie nur erkannt, weil die Figuren in dem Spiel, also so Strichmännchencharakter, ein Hakenkreuz auf der Brust trugen. Dann heißt es jetzt Nazis, alle Nazis haben Hakenkreuze auf der Brust oder wie? Ne? Also das sind ganz platte Vorstellungen manchmal gewesen. Was kann man denn lernen? Es bleiben sicherlich, wie ich schon sagte, Details. Es bleiben sicherlich Bilder, es bleibt vielleicht sogar ein Interesse. Und was noch schöner wäre, vielleicht so ein Zweifeln oder Fragen. Denn mehr müssen die Spiele aus meiner Sicht gar nicht leisten. Wenn sie nämlich neugierig machen und hier und da auch mal ein bisschen skeptisch machen, war das denn wirklich so? Was machen die denn da, die Entwickler? Oder wie wird denn das hier dargestellt? Stimmt das überhaupt? Dann hätten die Spiele schon wahnsinnig viel erreicht. Und darin sehe ich auch ihr Potenzial. Das ist das Potenzial, das Vermittlungspotenzial, das sie haben. Und Geschichtsunterricht ist ja eigentlich auch nicht nur die Vermittlung nur von Fakten, sondern von der Möglichkeit, kritisch mit den Fakten umzugehen. Dazu braucht man auch Fakten, ja. Die braucht man auch fürs Spiel. Aber das Ziel ist eben nicht reines Faktenwissen, und schon gar nicht die Vorstellung, dass Geschichte die Aneinanderreihung unumstößlich überprüfter und für immer gültiger Fakten sei.
Also meine Meinung zu dem Thema, wenn ich die an der Stelle noch einbringen darf, ist, klar, dass Spiele natürlich durchaus dazu geeignet sind, aber eben leider in der Praxis selten so ausgestattet sind. Also Beispiel ist jetzt für mich Battlefield One, ein Shooter, der sich mit dem Ersten Weltkrieg beschäftigt und ich habe da die Singleplayer-Kampagne gespielt und habe völlig wirre Einzelgeschichten wahrgenommen. Es hat mich dann aber doch so interessiert, dass ich mir eben tatsächlich ein Buch über den Ersten Weltkrieg gekauft habe, das wirklich detailliert mal auflistet, wie kam es überhaupt zum Kriegsausbruch, welche Parteien waren beteiligt, wie ist der Krieg verlaufen, warum war der Erste Weltkrieg auch so eine Zäsur in historischer Sicht, sowohl für Europa als Kontinent, aber auch für den Krieg und die Kriegsführung als solche. Also das heißt, das spricht ja dann schon auch irgendwie da die gleiche These an wie Sie, dass allein die Tatsache, dass man sowas spielt, irgendwie mich neugierig gemacht hat und ich mir deswegen dann ein Buch gekauft habe. Und das war ja auch schon ein Gewinn, weil ich dadurch mich für historische Fakten interessiert habe, wenn ich Ihre Ausführungen richtig verstanden habe.
Ja, perfekt. Genauso stelle ich mir das vor. Und natürlich werden da auch Fakten vermittelt. Was eben mein, ich will nicht sagen erhobener Zeigefinger, aber meine kleine Skepsis und vielleicht sogar Warnung ist, bezieht sich eben darauf, diese Fakten eben nicht für bare Münze einfach immer zu nehmen, ne? Sondern eben auch mal kritisch zu sein. Und ich erwarte auch gar nicht, und so stelle ich mir das gar nicht vor, zwingend, dass man dann sich gleich ein Buch nimmt und eine dicke, fette Monographie dazu lesen muss. Aber wenn Sie durch Kleinigkeiten, und das ist das große Potenzial, das sehe ich auch so wie Sie, das große Potenzial jetzt schon bei den Spielen, wenn durch Kleinigkeiten immer wieder darauf hingewiesen wird, dass dahinter eine Auswahl steht, dass die Auswahl so ein bisschen gebogen wird, damit sie in die Erzählung passt, dass auch die eine Interpretation wieder mit drin steckt, die man also in diese Fakten hineinlegt, dann ist schon eine Menge erreicht. Beispiel, ganz schlicht, Assassin's Creed, Age of Empires 2, die Kampagnen. Es gibt eine El Cid-Kampagne, und wenn Sie sich daran erinnern, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, das ist ein ganz, also grafisch und spielerisch noch in Frühphase, ne, fast könnte man sagen, aber trotzdem ein Klassiker bis heute, nicht zufällig. Da gibt's die Kampagnen, die optisch genauso aussehen wie das Hauptspiel, und Zwischensequenzen, in denen man von einem Level zum nächsten kommt, und da wird zum Beispiel an einer Stelle, das sind ganz kurze Texte, eine Stimme aus dem Off erzählt einem, dass dieser El Cid, dieser inzwischen spanische Nationalheld aus dem Mittelalter, dass der sogar eine Frau und Kinder hatte. Sie brauchen diese Information überhaupt nicht für das Spiel. Vielleicht nehmen Sie die auch gar nicht groß wahr, das rauscht vorbei als Spieler, ne, das, Sie wollen einfach nur das nächste Level spielen, aber ne, wenn Sie dann davor sitzen und lassen sich das mal durch den Kopf gehen, dann denken Sie vielleicht, was? Ach ja, der hat ja auch eine Familie, und da ist die Rede von Sippenhaft, ne, dass die halt sozusagen unter seinen Taten leiden mussten. Und das sind so Dinge, wo ich meine, na, da fängt man vielleicht mal an nachzudenken.
Kurzer Einwurf an der Stelle, Age of Empires kommt jetzt auch tatsächlich nochmal als grafisch überarbeitete Definitive Edition, ich glaube jetzt sogar 2018, kann nicht mehr lange sein, raus. Also sprich, haben Sie natürlich völlig recht, ein Klassiker des Echtzeitstrategie-Genres und vielleicht nicht immer historisch sehr akkurat, weil da kämpfen ja dann teilweise auch Völker gegeneinander.
Ja, haarsträubend ist das.
Die in der Wirklichkeit entweder Jahrhunderte auseinander waren oder teilweise von ganzen Meeren oder Kontinenten getrennt wurden und wahrscheinlich gar nicht wussten, dass das andere Volk jeweils existiert. Aber da greift dann doch eher die Spielmechanik. Aber trifft ja auch wieder so die These, naja, wenn man dadurch vielleicht einfach Neugier entwickelt, dann ist ja tatsächlich auch schon was geworden.
Genau.
Wie sieht denn dann so Ihre Arbeit in der Praxis aus? Also das ist so die Henne-Ei-Frage. Schauen Sie sich ein Spiel an, wenn Sie feststellen, dass dort historische Themen sind, oder suchen Sie sich eher eine Zeit oder eine Epoche raus und schauen dann, welche Spiele diese thematisieren, und untersuchen das dann? Also wo fängt die Forschung an? Erst mit dem Game oder erst mit der Historie?
Meistens fängt es an mit einer Frage, dann kommen die Spiele dazu. Eine Frage zum Beispiel, die ich vor vielen Jahren, muss man inzwischen schon wieder sagen, wenn das die Entwicklung des Mediums als Maßstab nimmt, die Darstellung von Frauen. Das hat sich so verändert. Ne? Inzwischen müsste man den Aufsatz nochmal neu schreiben, den ich damals verfasst habe. Da habe ich versucht, die Figuren, so wie sie schon existieren, zu kategorisieren. So fängt das eigentlich an. Und dann würde ich mir natürlich die Spiele dazu suchen. Wo gibt's denn überhaupt Frauen, in welcher Funktion innerhalb des Spiels? Na, als Protagonistinnen, als sozusagen Mitspielerinnen, als NPCs, wo tauchen die auf? Und dann geht's weiter über die Spiele. Und dann muss man, wenn man nicht das ganz breit anlegen will und ein oder zwei Bücher drüber schreiben möchte, natürlich auswählen. Zum Beispiel Genre, Computerspiel-Genre, dass man das auf Rollenspiele, Action-Adventures bezieht, oder auf Strategiespiele. Könnte man übrigens auch mit Männlichkeitsvorstellungen ganz genauso machen, im Ego-Shooter zum Beispiel.
Weil dort auch teilweise eben Bilder transportiert werden, die natürlich dann Klischees sind, Rollenbilder-Klischees. Also das heißt, geht genauso auf die männliche Seite, dass die Männer immer groß, genau, muskulös und stark zu sein haben und Beschützer zu sein haben, und dann halt die Frauen auf der anderen Seite eben das Schmuckkästchen sind, das zu beschützen ist, und die arme Damsel in Distress, wie man ja auch immer so schön in der Forschung sagt.
So schlicht ist es natürlich nicht mehr. Ne? Man darf ja jetzt als Frauenfigur auch durchaus und kann ja auch sozusagen Actionheldinnen spielen. Das hat die Industrie, finde ich, auch ein bisschen lange verschlafen, diesen Trend. Ne?
Kommt aber jetzt immer mehr, weil ich habe schon auch das Gefühl, dass gar nicht vielleicht unbedingt aus der Wissenschaft heraus, aber doch aus der Spielerschaft heraus auch da Kritik herrscht. Und klar, es geht immer dann vielleicht auch manchmal in beide Richtungen. Manchmal schießt die Kritik auch ein bisschen übers Ziel hinaus, aber prinzipiell ist ja an einer Diversität als solche nichts auszusetzen. Und warum soll es denn keine weiblichen Spielerheldinnen geben? Ist ja völliger Quatsch, das so völlig einheitlich zu sehen. Und da haben Sie sicherlich recht, da ist die letzten paar Jahrzehnte einiges verschlafen worden. Und man hat da irgendwie völlig verpennt, dass man auch vielleicht eine andere Darstellung wählen kann. Das trifft nicht nur auf Spiele zu, sondern sicherlich auch auf Hollywood-Blockbuster. Jetzt haben Sie schon gesagt, dass Sie nach Ihrem Wissen zumindest auf dem Forschungsgebiet eher allein sind, also relativ wenig Kollegen auch haben, die diese Subkategorie der historischen Forschung betreiben, und dass die Professoren, Kollegen, die Wissenschaftlichen da durchaus, ja, ich möchte nicht sagen, verhalten drauf reagieren, aber dass das doch durchaus die anderen Reaktionen hervorruft, die Ihnen vielleicht komisch vorkommt. So habe ich Sie zumindest verstanden. Warum? Also ist das denn so, und woran liegt das, dass das Sujet, wie Sie sagen, dass man die Historie in Videospielen untersucht, irgendwie offenbar nicht ernst genommen wird?
Also ich bin natürlich nicht allein auf weiter Flur. Da gibt es genug jüngere Kollegen und Kolleginnen, die ja nachwachsen sozusagen und sich damit gerne beschäftigen, wahrscheinlich auch schon auf so einem Gaming-Interesse heraus hervorgebracht. Aber so auf Professorenebene stimmt es, dass es in der Geschichtswissenschaft niemanden gibt, der sich so intensiv damit beschäftigt. Woran liegt das? Also zunächst mal an der lange bis also vor wenigen Jahren noch aufrechterhaltenen Blickrichtung zu schauen, was da an Geschichte vermittelt wird. Und ich sagte ja schon, das ist für jemanden, der auf die Korrektheit der Wiedergabe schaut, eine nicht nur Vereinfachung, sondern grobe Verzerrung, bis hin oftmals zur Unkenntlichkeit, bis zu nicht nur Klischeehaftigkeit, sondern Unkenntlichkeit dessen, was von der Geschichtswissenschaft an Details, Informationen bereitgestellt würde. Deshalb hat das wenig Interesse gefunden. Was jetzt etwas stärker motiviert, sich damit zu beschäftigen, ist einfach der Verbreitungsgrad von Computerspielen oder digitalen Spielen generell. Das ist nicht nur ein großer Markt für die Unternehmen, sondern es ist eben auch ein Phänomen in unserer Gesellschaft geworden, das unseren Wahrnehmungsgewohnheiten oder unserem Umgang mit Medien immer mehr entspricht. Also ich würde immer sagen, wir leben ja in einer visuellen Kultur, immer stärker visualisierten Kultur. Und das interaktive audiovisuelle Medium, sei es jetzt mal der Film oder eben auch das Spiel, das noch wieder andere Reize mit sich bringt, bedienen einfach ganz große Bedürfnisse. Und deshalb ist das erfolgreich, und dann kann man auch nicht mehr, oder das merken eben auch andere, sich davor verschließen, dass hier Einfluss genommen wird, wie auch immer im Einzelnen, auf unsere Geschichtskultur. Dass da Bilder produziert werden, dass die Bilder kursieren, dass die sogar zwischen Bildungsinstitutionen und der Softwareindustrie kursieren. Das Hochspannende an der Entwicklung dieses medialen Crossovers ist die Tatsache, dass es nicht mehr so funktioniert oder des Miteinanders von akademischem Wissen und Unterhaltungswissen aus den Spielen, dass nicht mehr die Universität oder die Bildungseinrichtung Informationen bereitstellt, die ins Spiel irgendwie eingebunden werden, sondern dass das auch in beide Richtungen funktioniert, insofern als das Museum in Montreal, das demnächst eine Ausstellung über die Königin im alten Ägypten zeigen wird, aus einem Spiel heraus, das für Unterhaltungszwecke produziert wurde, einzelne Elemente übernimmt. Und zwar zwei von den Rundgängen, die für den Entdeckermodus produziert wurden. Und das heißt wiederum, dass ein Museum keine eigenen interaktiven oder virtuellen Angebote herstellt, sondern sich direkt aus einem populären Medium bedient. Faszinierend.
Dann habe ich zum Abschluss tatsächlich noch mal eine Frage, und zwar, haben Sie so Beispiele für Spiele, die, ist jetzt völlig egal, auf welche historische Epoche die sich beziehen, die eine gute Darstellung haben und vielleicht auch gerne so Negativbeispiele, wo man sagt, also da kann man über die Darstellung der Zeit, in der das Spiel angesiedelt ist, wirklich als Historiker nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen?
Das ist etwas schwierig, weil zunächst mal die Spiele als Spiele funktionieren sollten. Und alles andere, das ist auch aus der, nicht nur der Rezipientensicht so, sondern auch aus der Produzentensicht so. Die müssen als Spiele funktionieren, denn sie sollen ja Erfolg haben. Dann muss das nicht immer heißen, dass sie jetzt ganz dicht mit Informationen gefüllt sein müssen, weil ich ja jetzt, wie gesagt, ne, etwas andere Ansprüche stelle. Also der Entdeckermodus ist nicht per se für mich das Allerbeste, weil halt sehr viel Informationen eingebunden werden, die auch noch möglichst abgesichert wurden bei so noblen Institutionen wie eben dem Britischen Museum oder der Universität von Toronto und wer da sonst noch zur Verfügung stand. Beispiel. Valiant Hearts fände ich jetzt mal als einen, wer gerne Rätsel-Adventure spielt, gut als Beispiel, weil weil man hier verschiedene Perspektiven einnehmen kann. Das ist auch so eine Grundforderung für historisches Lernen, dass man nicht alles aus einer Sicht sieht, sondern eben auch mal von verschiedenen Perspektiven aus. Und die Idee, die Grundidee darin lag, wirklich eine Geschichte von unten, also eine Geschichte des einfachen Menschen sozusagen zu produzieren. Wenn Sie sich parallel 2014 Fernsehproduktionen anschauen, dann wäre vielleicht etwas, was dazu passt, die Reihe 14. Das hieß einfach 14 Tagebücher aus dem Ersten Weltkrieg. Da werden nämlich auch so individuelle Werdegänge aus, glaube ich, ja, 14, glaube ich auch, ne? 14 Personen zusammengeschnitten und erzählt. Und man kriegt wiederum so ein Panorama oder eigentlich ein Mosaikbild. Und das macht das Spiel eben auch. Das hat auch noch seine Grenzen. Es ist keine transnationale Erinnerung, wie ursprünglich mal angestrebt. Das ist sehr emotional. Am Schluss diese große Sequenz, dass man auch noch etwas mitnehmen soll. Man soll sich nämlich erinnern an diejenigen, die im Ersten Weltkrieg gekämpft haben oder gestorben sind und deren Opfer zu würdigen wissen. Das ist natürlich wieder ein bisschen zu viel für historisches Lernen, aber trotzdem insgesamt ein gutes Spiel. Völlig anderes Spiel, aber auch eines, das sehr viele Anregungen bietet, sich auch mal kritisch mit dem Dargestellten zu beschäftigen, finde ich, ist Assassin's Creed 3. Spiel während der amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung und bietet also durch den Protagonisten, der eine indianische oder eine Mohawk-Mutter und einen Engländer als Vater hat, dann aber als Motor fast schon der amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung auftritt, aber immer wieder in Diskussionen kommen, wo er das in Zweifel zieht, beziehungsweise wo man sich als Spielender fragen muss, ist das eigentlich so gut für die indigene Bevölkerung Nordamerikas, dass die jetzt unabhängig werden, ne? Und dann noch mehr Siedler kommen und sich noch weiter im Land ausbreiten. Da steckt also auch sehr viel drin. Schlechte Beispiele wollten Sie noch haben. Ja, alles, wo das nur Versatzstück ist, ne? Wo es nur Etikett ist. Aufbausimulationen, Wirtschaftssimulationen, wo man, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, wo man nur eigentlich so ein bisschen Kolorit hat.
Also wenn ich an der Stelle einspringen darf, wenn Sie das...
Ja, nennt mal ein paar Beispiele.
Ich glaube tatsächlich, dass gerade auch das Beispiel, was Sie ja genannt haben mit Zweiter Weltkrieg, der ja in Videospielen sehr, sehr häufig thematisiert wird und wurde, dass da das eben durchaus eben problematisch ist, weil man da eben genau das Problem hat. Man hat eben nur eine Sichtweise meistens drauf und das ist meistens eine US-zentrische. Dort sind alle deutschen böse Nazis, die grundlos abgeschlachtet werden dürfen. Zivilbevölkerung gibt's überhaupt nicht und es ist ein sehr einfach transportiertes Weltbild. Ich möchte deswegen jetzt nicht irgendwie da irgendwie eine Sichtweise oder eine Haltung drauf einnehmen und irgendwie sagen, dass das nicht irgendwie schlimm war, was Deutschland damals an Verbrechen begangen hat, um Gottes Willen. Aber es ist halt dann trotzdem ein sehr einseitig geprägtes Bild des Zweiten Weltkriegs, wie der eben abgelaufen ist. Und der wird eben dann meistens aus einer US-Perspektive erzählt. Und das sind für mich dann eben so Beispiele, spielerisch jetzt einfach mal das vollkommen beiseite gelassen, was die spielerisch bringen, diese Spiele oder leisten. Aber aus einer historischen Perspektive sicherlich nicht das beste Lehrmaterial, um was über den Zweiten Weltkrieg zu lernen, würde ich jetzt mal an der Stelle als Beispiel einbringen.
Wobei Sie auch zu Recht gesagt haben, es geht ja nur ums Kämpfen. Also es geht nur darum, in einer Kampfsituation zu bestehen. Und das ist A sowieso schon extreme Verengung. Und B ist der Anspruch überhaupt nicht einzulösen, wie das ja oft von den Spielen erhoben wird, dass man eine authentische Kriegserfahrung darstellen würde. Man könnte also, auch in den Foren wird ja dann manchmal auch kommentiert, ja, ne, so ist es damals gewesen oder so muss es damals gewesen sein. Also, wer sich ein Medipack irgendwo abgreift und dann kann er weitermachen, muss eigentlich schon merken, das hat jetzt mit wirklicher Kriegserfahrung nichts zu tun. Also alleine an schon solchen simplen Sachen. Trotzdem. Man wälzt sich ja nicht selber im Dreck, sozusagen. Man hat nicht die langen, langweiligen Pausen. Man vermisst seine Familie nicht. Man muss nicht mit stattdessen einer anderen Familie auf der Haut zurechtkommen und. Ne?
Gut, also das finde ich sehr interessant, was Sie da als Forschungsarbeit machen. Ich verlinke natürlich auch in dem Blogpost die Webseite Ihrer Universität, also der Uni Siegen, mit Ihrem Lehrstuhl, weil da kann man dann auch nochmal die Liste der Publikationen sehen. Ich habe jetzt gerade nochmal im Reiter Vorträge nachgeschaut und habe da leider dann festgestellt, dass der letzte auf den August 2017 datiert, aber 2016 und so gab es ein paar mehr. Wissen Sie vielleicht schon irgendwas, wo Sie demnächst auch mal einen Vortrag halten, falls jetzt einer der Hörer neugierig geworden ist und gesagt hat, oh, da würde ich mir auch mal gerne einfach mehr dazu anhören, wenn es da irgendwo einen Vortrag gäbe.
Im Moment gibt es noch keine Einladung, aber sobald es die gibt, steht die auch schon auf meiner Homepage.
Wunderbar, dann, wie gesagt, bleibt dieser Anlaufpunkt dafür verfügbar. Frau Schwarz, ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch. Ich finde das, wie gesagt, sehr interessant, auch einfach mal Games aus einer anderen Perspektive betrachtet zu sehen. Und dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag und hoffentlich gerne bis bald mal wieder.
Dankeschön und hat mich auch sehr gefreut und vielen Dank für Ihr Interesse.